Jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort. Dort treffen wir uns. Dieses Sprichwort ist von Rumi, ein persischsprachiger Dichter des Mittelalters. Ein Essay, ein Experiment. Ich arbeite an meiner eigenen Toolbox. Einstieg. Ich sitze am Schreibtisch und suche nach meiner Konzentration. Vor wenigen Wochen noch belegte ich ein Seminar in der Burg. 5 aufeinanderfolgende Tage. Es war ein Theorieseminar. Anlässlich des Seminars schreibe ich heute ein Essay. Das ist mein Seminarabschluss. Ich schreibe. Und ich schreibe nicht einfach nur so. Dieser Essay soll gefallen. Er soll im Anspruch genügen. Das ist für mich fast selbstverständlich. Gefallen. Genügen. Anspruch. Das sind keine neutralen Begriffe. Hier schwingen Assoziationen und Gefühle mit. Und diese Gefühle übertragen sich automatisch auf meinen Schreibprozess. Ich bin unter Druck. Und dieses Druckgefühl ist auf das Ziel oder diesen Zweck gerichtet von meinem Essay, dass ich ganz und gar meinen Schreibprozess vergesse. Oder anders formuliert, mir reicht es nicht, einfach nur zu schreiben, sondern ich stelle mir immer wieder die Fragen, an wen richtet sich mein Schreiben? Achte ich nur auf mich und schreibe ein Essay, der ausschließlich mir gefällt? Oder denke ich an eine Zielgruppe? Dieses kleine Gedankenkarussell fasst ganz gut zusammen, worin ich die Komplexität der Sache an sich sehe. In den meisten Fällen schreibe ich im universitären Kontext ein Essay, nachdem ich eine Aufgabe erhalte. Die Aufgabe verfolgt ein Ziel. Das Ziel ist ein Abschluss und der Abschluss geht immer einher, mich und meine Gedanken zu bewerten. Die Bewertung erfolgt anhand von Kriterien und diese Basis bringt mich in eine bestimmte Position. Ich nehme automatisch eine Rolle an. Ich als Studierende schreibe ein Essay zum Abgeben und Bewerten. Und was ist, wenn ich es anders denke? Heute befreie ich mich von diesem Gefühl. Dieser Text hier kann alles werden. Alles zwischen großartig und unzureichend. Ist das in Ordnung? Natürlich nicht. Es geht ja gegen ein Ordnungsprinzip. Es geht gegen eine Struktur. Ist das eine Zumutung? Und wenn ja, für wen? Reize ich es aus? Ist es intelligent? Super langweilig? Irgendwie unverschämt? Nun, eine Methode, die ich so noch nie angewendet habe. Für mich ist es also etwas Neues oder eben etwas anderes. Okay. Aber ich will ehrlich sein. Ich fühle mich unwohl. Ich fühle mich weder mutig noch revolutionär. Ich bin unsicher. Und diese Textpassagen hier, die könnten mittelpeinlich bis peinlich werden. Na und? Ich werte diesen Text nicht. Ich schreibe einfach. Ich schreibe ihn aus dem Bauch heraus. Keine Pointe. Und ich brauche auch kaum Equipment. Schreiben funktioniert niedrigschwellig. Und Papier ist geduldig. Es ist geduldig mit mir. Ich kann hier laut denken und einfach alles rauslassen. Auftrag angenommen. Die gute Form. Von geschriebenen und ungeschriebenen Gesetzen in der Gestaltung. Meine Gedanken bleiben zunächst an dieser Seminarüberschrift hängen. Der Kontext also, in dem ich mich befinde. Die gute Form. Der Artikel die klingt ultimativ und bestimmt. Das Adjektiv gut scheint wertend und bezieht sich auf das Substantiv. Eine Form. Eine Form ist sichtbar. Es ist etwas, was wir beschreiben können. Gut laut Duden genügt er im Anspruch, ist von zufriedenstellender Qualität, ohne nachteilige Eigenschaften und Mängel. Wirksam, nützlich, geeignet, erfreulich, angenehm, positiv auswirkend und so vieles mehr. Klingt verlockend und attraktiv. Form hat unterschiedliche Bedeutungen. Sie ist eine Darstellungsweise oder Erscheinungsweise. Etwas tritt also in Erscheinung. Die Form kann auch eine leistungsfähige Verfassung oder Kondition, eine festgelegte Verhaltensweise oder eine vorgeschriebene Art des gesellschaftlichen Umgangs sein. Eine Form klingt eng und starr. Eine Form hat scheinbar viele Grenzen, mit denen ich mich auseinandersetzen kann. Form, formlos, konform, nonkonform. Das Seminarthema ist ein Riese. Es ist groß, offen und interpretierbar. Die gute Form kann alles sein. Und es kommt auch auf den Standpunkt an. Und wir, also die Seminarteilnehmerinnen, zu denen ich zähle, dürfen eine gute Form finden. Ein fünftägiges Seminar, das vollkommen frei ist, gibt es leider selten. Und dann spüre ich es. Die Überforderung. Scheiße. Übrigens auch ein schönes Wort. Und dann ist im Titel noch diese Rede von den ungeschriebenen und geschriebenen Gesetzen der Gestaltung. Super. Lass ich einfach weg. Denn über strenge Regeln nachzudenken, ist witzlos. Unsere Forschungsmethode im Seminar lautet übrigens Klittern. Das heißt, wir dürfen Klecksen einfach schmieren, hier und da, wie uns lieb ist. Erst schmunzelte ich ein wenig und dann überkam ich ein Gefühl der Lust. Und jetzt nutze ich dieses Prinzip aus. Ich klittere ein Essay. Denn Klittern laut Definition steht für besonders eiliges und schlechtes Schreiben. Inwiefern das Adjektiv nur das Schriftbild meint oder auch den Inhalt, ja, das weiß ich nicht. Was hier entsteht, wird sich zeigen. Ich erlaube es mir einfach. Ich klittere ein Essay. Was ist eigentlich in meiner Toolbox, um wissenschaftlich zu arbeiten? Sprechen. Wir sollten miteinander sprechen. Sprechen ist gut. Es bringt uns in einen gemeinsamen Dialog. Und durch das Sprechen machen wir uns gegenseitig Dinge greifbar, geben ihnen eine Projektionsfläche, teilen uns mit und hören unsere Gedanken verbalisiert. Das ist gut für uns selbst, aber auch für andere. Das Miteinander kommunizieren und in diesem konkreten Fall in Form von Sprache ist ein wichtiger Werkstoff. Sprechen ist allerdings die eine Seite. Ob wir verstanden werden, die ganz andere. Die Wirkungsmacht der Sprache lässt sich an so vielen Situationen erklären. Stell dir vor, du stehst in einem Raum, mit dir zwei weitere Menschen. Du fühlst dich unwohl. Du sprichst kein Wort, du bist still. Deine gegenüberstehenden Menschen sehen dich, aber nehmen dich nicht wirklich wahr. Und plötzlich erhebst du das Wort. Die Ignoranz ist gebrochen. So eine Situation beschreibt die Autorin Kübra Gümüşsel in ihrem Buch Sprache und Sein. Kader Ablas steht in einem Krankenzimmer ihres herzkranken Pflegesohnes, als ein Arzt das Zimmer betritt. Er schaut sich um und entscheidet sich nicht mit Kader, sondern mit ihrer Begleitperson über den Zustand des Sohnes zu sprechen. Kader trägt ein Kopftuch. Die Begleitperson nicht. Sie ist wütend und ringt nach Worten. Nichts kommt aus ihr heraus und die Situation macht sie zunächst sprachlos. Plötzlich findet sie die richtigen Worte, anzusprechen, was sie bedrückt. Ich bin unsichtbar, sagt sie. Drei Worte, ein Satz und der Arzt erschreckt. Peinlich berührt von der Situation. Ihre Aussage zwingt den Arzt zu reagieren und Kader wahrzunehmen. Kader hat sich selbst sichtbar gemacht. Das ist die Macht des Sprechens. Indem Kader sprach, wurde der Arzt mit seiner Ignoranz konfrontiert und Kader selbst von einer schemenhaften Figur zu einer Person. Sprechen ist für mich ein Akt der Befreiung. Was in unserem Kopf als Gedanke schwebt, das veräußern wir. Wir bringen es von diesem abgeschotteten Resonanzraum unseres Körpers nach außen, breiten es vor uns aus. In Seminaren sollten wir nicht nur Texte lesen. Wir sollten verstärkt miteinander darüber sprechen. Der Philosoph David Bohm hatte einen interessanten Gedanken zum Thema Dialog. Er fokussiert den Gedanken, dass jedes Gespräch für alle Beteiligten ein Gewinn ist. Ich zitiere: Wenn einer gewinnt, gewinnen alle. Es steckt ein anderer Geist dahinter. In einem Dialog wird nichts versucht, Punkte zu machen oder den eigenen Standpunkt durchzusetzen. Vielmehr gewinnen alle, wenn sich herausstellt, dass irgendeiner der Teilnehmer einen Fehler gemacht hat. Es gibt nur Gewinne, während das andere Spiel gewinnen, verlieren heißt. Wenn ich gewinne, verlierst du. Aber ein Dialog hat eher etwas von gemeinschaftlichem Teilhaben, bei dem wir nicht gegeneinander spielen, sondern miteinander. In einem Dialog gewinnen alle. Zitat beendet. Die Voraussetzung ist, alle Beteiligten verzichten auf diesen sogenannten Absolutheitsanspruch und erkennen ihre eigene Fehlbarkeit an. Wir entwickeln eine neue Form des Nachdenkens, einen kooperativen Sinnstiftungsprozess, wenn wir so wollen. Dieser Prozess, und ich meine, es sagt ja das Wort an sich, ist veränderlich und bleibt unabgeschlossen. In einem kooperativen Sinnstiftungsprozess lernen wir gemeinsam voneinander. Perspektive wechseln. Ich habe einen Erfahrungsschatz, meine eigene ganz persönliche Sichtweise. Ich habe eine Perspektive und die ist eingeschränkt. Was wir brauchen, sind aber zahlreiche Betrachtungen dieser Welt aus unterschiedlichen Disziplinen. Neue Perspektiven also, die dann gleichberechtigt nebeneinander stehen und von allen gleichberechtigt angenommen und gehört werden. Es bringt uns frische und neue Gedanken, eine Geschichte, die wir bereits kennen, aus einer ganz anderen Perspektive zu erzählen. Erst die beständige Vielzahl an Perspektiven macht einen Unterschied aus. Eine einzige neue Erzählung reicht ja nicht aus. Ich meine, es gibt nicht nur diese eine Perspektive. No human is an island. Kein Mensch hat alle komplexen Sichtweisen in sich vereint. Es funktioniert so eben einfach nicht. Wir brauchen einander. Wir brauchen das gemeinsame Gespräch. Mehr Chancen, mehr Optionen, andere Bilder, mehr Unterschiede. Vielfalt ist wichtig, weil sie real ist. Vielfalt ist keine Utopie. Sie ist Realität. The single story creates stereotypes. And the problem with stereotypes is not that they are untrue, but that they are incomplete. They make one story become the only story. Dieses Zitat ist von der Autorin Chimamanda Ngozi Adichie. Zusammenkommen und zuhören. Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo die meisten Gespräche, die besten, um ehrlich zu sein, in der Küche stattfanden. Für mich ist das Sitzen am Küchentisch ein Symbolbild, einander zuzuhören auf Augenhöhe, in einer entspannten Atmosphäre. Assoziationen wie etwa gesellig, gemütlich, lebendig und unterhalten tauchen da plötzlich auf. Wir kommen gemeinsam zu Tisch. Das ist die Basis. Und dieses Symbolbild greift auch Kübra Gümsey in ihrem Buch Sprache und Sein auf. Und ohne dass ich die Bedeutung des Zusammensitzens am Tisch dieser Autorin tatsächlich kenne, habe ich auf Anhieb verstanden, was sie meint. Es können unterschiedliche Menschen, Generationen, Meinungen, Gedanken, Ideen, Bedürfnisse, ja, Perspektiven zu Tisch kommen. Das klingt super. Wie sind die Tischmanieren? Was wird aufgetragen? Die Tischregeln werden ganz neu ausgelegt. Die Stimmung ist geladen, das Konfliktpotenzial groß und das ist gut, denn Entwicklung braucht die Auseinandersetzung. Entwicklung braucht Reibungsfläche. Eine insofern gelungene Integration in dem Moment, wo alle Gesprächsteilnehmerinnen gemeinsam gleichberechtigt am Tisch sitzen, erhöht das Konfliktpotenzial. Mehr Teilhabe geht nicht mit der Homogenisierung von Menschen einher. Mehr Teilhabe führt zur Disharmonie, Dissonanzen und Neuaushandlung. Eine gemeinsame Sprache muss überhaupt erst gefunden werden und so denkt jeder ja auch über seine eigene nach. Und das ist gut, das ist fruchtbar und es macht auf eine komische Art und Weise einfach auch Spaß. Denn wir entwickeln uns weiter. In den Begegnungen liegt die Kraft für Neues. Was wir uns beibehalten sollten, ist dabei die Offenheit und den Mut, offen zu bleiben. Wir wissen nicht alles. Wir sind komplex, haben Stärken und Schwächen, Eigenheiten und Fehler. In uns wohnen Widersprüchlichkeiten und die können wir einander lassen. Sie anerkennen und naja, nicht optimieren, sondern lieben lernen. Leben Sie jetzt die Fragen. Vielleicht leben Sie dann allmählich, ohne es zu merken, eines fernen Tages in die Antwort hinein. Ein Zitat von Rainer Maria Rilke. Fehlbarkeit. Wenn wir Probleme begreifen, denken wir fortan, wir müssten die Lösung gleich parat haben oder zumindest nach ihr suchen. So geht es mir ganz stark. Ich fühle mich in der Verantwortung, eine Lösung anzubieten oder sie bald zu finden. Wir haben etwas gesehen oder bemerkt, wo wir überzeugt sind, dass es anders gehen muss. Aber das reicht nicht aus, bitte sehr. Her mit dem Lösungsansatz. Äußerst anstrengend. Es ist ein Impuls, den ich, wie bereits erwähnt, gut kenne. Was, wenn wir die Probleme einfach aufzählen? Die Fragen, die wir haben, einfach aufschreiben, aneinander reihen und stehen lassen. Wir klecksen und keckern. Und warum auch nicht? Ich meine, wer sollte uns denn daran hindern? Die richtigen, wichtigen Fragen zu stellen. Das ist die eigentliche Herausforderung einer Zeit, in der wir uns mit absurden Fragen unterhalten und aufhalten lassen. Gute Fragen zu stellen ist wertvoll und hält unseren Geist fit. Generell Fragen zu entwickeln ist kein Zeichen von Schwäche, es ist stark. Es schult unsere Haltung. Ich finde oder ich weiß für mich selbst reden, wie ich noch daran arbeiten muss, innere Zufriedenheit zu spüren, wenn ich die Antworten auf die Fragen dann einfach nicht kenne. Das passiert und kann mir doch eigentlich auch egal sein, oder? Zögern, zweifeln, hinterfragen und die Möglichkeit ausnutzen, sich zu hinterfragen. Einfach mal ausspucken, was da in uns schlummert. Eine fragende Rotzversion kreieren. Einfach mal klittern. Es ist demnach wichtiger und stärker, dass wir uns doch eigentlich bewusst sind, was wir nicht wissen und dahingehend erörtern wollen, um unsere Unkenntnis zu wandeln. Wir sollten neugierig bleiben. Unbekümmert, offen, mutig, laut, groß, radikal und ehrlich. Und dann in den Dialog gehen. Wohlwollen. Wir brauchen also einen Raum oder Ausweichräume, wie Friedrich von Boris beschreibt, wie unser Seminar, in dem wir eine Zukunft miteinander ausprobieren können. In dem wir ein neues Lernen, einen neuen Austausch und neues Sprechen miteinander üben können. Einfach mal machen. Und auch den Mut haben, Unfertiges, Unbestimmtes stehen zu lassen und weiterzugehen. An so einem Ort können wir zweifeln, nachdenken, laut sein, zuhören und immer ja wirklich immer ohne Wertung auf uns gegenseitig achten und wohlwollend miteinander zusammenstehen. Und ja, sind wir ehrlich, Offenheit ist anstrengend. Es ist weder steril noch gemütlich, sondern porös und herausfordernd. Unsere Gesellschaft ist unterschiedlich und damit zwangsläufig brüchig und widersprüchlich. Unser Wissen ist divers. Unsere Erfahrungen sind es, die Begegnung und unsere Stimmung. Unsere Gesellschaft sollte aber diese Widersprüchlichkeit als Stärke verstehen, als Teil der Offenheit. Ich wünsche mir einen wohlwollenden Diskurs miteinander durch den Dialog. Ende. Ich kleckste diesen Essay und suche immer noch nach der Pointe. Ich danke euch fürs Zuhören.